Und ich nenne das nachgedunkelt. Also frömmer geworden. Also alles, was die Kirche ins Zentrum rückt, die Großkirche oder meine freie Kirche oder meine ganz freie Freikirche, also eine unabhängige Gemeinde. Es gibt ja so Gemeinden, da ist der Pastor, Superintendent, Bischof, Kardinal und Papst in einer Person. Ich mache jetzt keinen Witz. Doch, ich mache einen Witz, aber einen Witz, der sachlich begründet ist. Da ist jede Gemeinde eine Kirche, die nennen sich doch so. Wir sind eine Freikirche. Das sind die Independent Churches, die unabhängigen Kirchen. Nochmal, jedes Bemühen, wo es darum geht, dass eine Kirche sich besser darstellt, größer wird, zuwächst, Einfluss gewinnt, als Grund der Mission ist verfehlt. Es geht nicht darum, dass wir geehrt werden, dass wir Erfolge haben, dass wir sagen können, wir sind die wachsendste Kirche oder die größte oder die erfolgreichste oder unsere Mitglieder sind größer, sind mehr geworden. Das ist eine ganz verfehlte Motivation. Sondern die Liebe, die aus dem Herzen Gottes kommt, die diese Liebe weitergeben möchte an Menschen, die Liebe dringend brauchen. Diese Liebe, die darauf zielt, dass sie ein neues Leben bekommen, das ist die Motivation. Und das hat zum Beispiel auch Paulus gesagt, an einer wichtigen Stelle, wo er über seine Mission spricht, nämlich in 2. Korinther 5, Vers 14. 2. Korinther 5, Vers 14, da heißt es, denn die Liebe Christi drängt uns, weil wir uns von der Überzeugung leiten lassen. Einer ist für alle gestorben, also Jesus. Folglich sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die, die am Leben sind, eben nicht mehr länger für sich leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt ist. Das ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Aber er sagt, ich möchte Menschen für Jesus gewinnen, für den auferstandenen Jesus. Und mein Motiv ist, die Liebe Christi bewegt uns, drängt uns, motiviert uns. Diejenigen, die Latein mal gelernt haben, die hatten das Glück und die Anstrengung, Latein zu lernen, die wissen vielleicht noch, dass das Wort Motiv abgeleitet ist von dem Verbum movere. Und movere heißt bewegen. Ein Motiv ist eine innere Kraft, die uns in eine bestimmte Richtung bewegt. Ist also eine Energie. Und Paulus sagt, unser Motiv ist die Liebe Gottes, die Liebe Christi. Das verbindet Jesus und das verbindet die Christen. Und immer dann, wenn wir Suchenden, Fragenden, Ungläubigen so begegnen mit einer warmen Liebe, haben wir eine andere Möglichkeit, als wenn wir als Besserwisser kommen, als Moralisten kommen oder ihnen das Gefühl vermitteln, wir suchen ihren Skalp, um ihn unserer Sammlung einzuverleihen. Ich weiß nicht, ob alle Karl May gelesen haben hier. Man muss ja eh nicht gelesen haben, aber da haben wir das ja alles damals aus erster Hand berichtet bekommen. Ich hatte noch so einen Satz im Ohr, ich weiß nicht, warum ich mir den gemerkt habe, weiß ich auch nicht. Zwei schnelle Schnitte, ein rascher Ruck und der hielt den Skalp des lebendig Skalpierten in seiner Hand. Und es kann sein, dass wir, wenn wir auf Menschen zugehen, Skalpe sammeln. Erfolgstrophäen sammeln. Aber es gibt ein, Menschen merken, ob sie Objekt unserer missionarischen Bemühungen sind oder ob wir ihnen zugewandt sind. Und etwas für sie wollen, was für sie gut ist. Das Zweite, was Jesus verbindet, mit uns und uns mit Jesus ist der Adressat. Darüber hatte ich einiges gesagt. Der Adressat ist die Welt. Ich möchte das nochmal präzisieren. Die Welt ist bei Johannes einmal der Inbegriff der Menschheit überhaupt. Und Welt ist zweitens in einem eingeengten Sinne der Ausdruck für ein gottloses System. Und wer nicht Christ ist, ist in einem solchen Maße von diesem System durchdrungen und geprägt, wie es ihm selber gar nicht bewusst ist. Und wenn wir Christen werden, merken wir erst ganz allmählich, wie viele solche Prägungen noch in uns sind. Und wir haben eine lange Zeit und eine Menge Arbeit nötig, um diese Beimischung auszuscheiden. Das Dritte, was Jesus und uns gemeinsam ist, wenn es um Mission geht, das Dritte, das ist die Ausrüstung, die Kraftausrüstung. Das ist der Heilige Geist. Was ich eben noch nicht gesagt hatte, will ich noch nachtragen. Jesus selber empfing die Taufe im Heiligen Geist. Und zwar nach allen vier Evangelien. Die Berichte unterscheiden sich im Wortlaut. Sie stimmen überein in der Sache. Auch bei Johannes steht, dass Jesus einen Tag in seinem Leben kannte, wo er den Heiligen Geist in einer anderen Weise empfing, als er ihn vorher hatte. Natürlich ist Jesus aus dem Geist geboren, wie wir sagen, ist als ein Jungfrauenkind auf die Welt gekommen und er war in diesem Sinne auch mit dem Heiligen Geist vertraut, aber es ist doch etwas auch für Jesus Neues gewesen, dass er seine Geisttaufe empfing. Und damit ist für mich sehr deutlich, wie elementar wichtig die Erfüllung mit dem Geist für alle ist, die im Jesu-Sinne arbeiten möchten. Das ist nicht ein Luxus, das ist nicht eine Zusatzgabe. Und manchen würde es gut tun, wenn sie lieber ein, zwei Jahre völlig nichts tun würden für Jesus und so lange beten würden, bis sie eine kraftvolle Erfüllung mit dem Geist haben, weil sie dann in einem Vierteljahr mehr bewirken als sonst in vielleicht 10 Jahren. Ich hatte ein Gespräch mit einem messianischen Pastor in Jerusalem. Ich hatte schon in einem anderen Zusammenhang einmal erzählt. Und ich fragte ihn, wie viele dieser messianischen Gemeinden denn nun charismatisch wären in dem eben besprochenen Sinn und wie viele evangelikal wären. Er sagte, es wüsste er nicht genau, es gäbe beide Gruppen. Und ich fragte, wie sie zusammenarbeiten. Und er sagte dann an einer Stelle, das hat mich tief beeindruckt, der Heilige Geist oder die tieferen oder die neuen Erfahrungen mit dem Heiligen Geist sind doch nicht etwas wie ein Luxus. Wir können uns das auch nicht kleinreden lassen von den anderen, die es manchmal wollen. Es ist kein Luxus, sondern eine elementare Ausrüstung für den Dienst. Und darum wehre ich mich gegen eine ganz bestimmte Theologie der Geisttaufe, aber ich wehre mich in keiner Weise dagegen, dass wir alle diese Erfüllung brauchen, und zwar immer mehr. Mögen wir das theologisch ein bisschen unterschiedlich ausdrücken und deuten, aber jeder Christ braucht den Heiligen Geist in sich wohnend und den Heiligen Geist als Kraftausrüstung auf sich ruhend, wenn ich das mal so sagen darf. So, und das Vierte, was Jesus und uns verbindet in diesem missionarischen Leben, das ist das Ziel. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, an Jesus glauben, nicht verloren werden, übersetzt Luther. Ich würde übersetzen, zugrunde gehen. Apolemi heißt zugrunde gehen, sondern stattdessen ewiges Leben haben. Das heißt, ein Mensch ohne Jesus geht zugrunde. Nicht einfach wirtschaftlich, das kann umgekehrt sein. Er kann besonders erfolgreich sein, aber er trägt kein Leben in sich, ist ein wandelnder Leichnam. Ist krass, ne? Es stammt nicht von mir, es hat Jesus gesagt, hat Paulus gesagt, hat Johannes gesagt. Wir sind alle bestimmt, göttliches Leben in uns zu tragen. Und wenn dieses göttliche Leben, das durch Jesus kommt, fehlt, sind wir innerlich tot. Ein Mensch, der entfernt ist von Gott, ist tot. Deswegen sagt Jesus im Gleichnis von dem verlorenen Sohn, besser von den beiden verlorenen Söhnen, dieser mein Sohn war tot und ist ja lebendig geworden. Wodurch war er tot? Dass er sich von dem Vaterhaus entfernte. Das bewirkte, dass er tot war. Wäre der Sohn mit dem Geld, das er hatte, in den Urwald gegangen und hätte Albert Schweitzer nachgeahmt und hätte dort ein Lazarett gegründet, wäre er genauso tot gewesen. Er war nicht erst dann tot, als er sein Geld mit Prostituierten durchbrachte. Er war schon dort tot, wo die Tür des Vaterhauses hinter ihm in die Klinke fiel. Ein Mensch ohne Gott ist tot. Er weiß es nicht, er bestreitet es lebhaft, wenn man es ihm sagt. Aber aus späterer Sicht weiß er es dann, wenn er Jesus erkannt hat, dass er tot war. So, das heißt, Jesus setzt seine Sendung in der Gemeinde fort. Lass es mich nochmal sagen, wir sind nicht auf dieser Erde, um ein paar schöne Tage zu haben. Gott gönnt uns schöne Tage. Aber wir sind auf dieser Erde, um etwas zu tun, was Gott nicht ohne uns tun möchte, nämlich die Sendung von Jesus fortzusetzen. Nicht weniger und nicht mehr. Wir haben eine Bestimmung. Und es ist für mich ein schwieriger Gedanke, ich hatte ja erzählt, welche Altersgruppe ich angehöre, es ist für mich ein schwieriger Gedanke, dass jemand mit 65 oder 68 oder so in Rente geht und dann seine Rosen züchtet. Als Christ. Und sich für den Tierschutz einsetzt als Christ. Statt bis zum letzten Atemzug dafür zu arbeiten, dass Menschen zu Jesus kommen.
Amen.
Nein, ich will ja nicht schwarz-weiß malen. Dass man mit 70 ein anderes Tempo hat als mit 30, das bestreitet ja keiner. Aber man könnte ja auch mal überlegen, ob man mit 70 auch mehr Erfahrung und mehr Reife hat. Muss ja nicht sich ausschließen. Und dass man das alles einbringt, um Menschen zu dienen, dass sie zum Glauben kommen. Das ist so wichtig. Vielleicht hat man ja mit 70 etwas mehr Zeit für das Hobby als früher, aber aufzugehen in einem Leben, wo man seine Hobbys pflegt, seine Reisen nachholt, die man immer schon mal haben wollte und zur eigenen Selbstbefriedigung noch eine Sprache lernt, zur eigenen Selbstbefriedigung, das ist zu klein gedacht. Wir sind auf dieser Erde, um Gottes Sendung fortzusetzen, wenn wir Christen sind. Und zwar nicht die Profis allein, sondern jeder Christ. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich möchte noch zum Schluss einen kleinen Abschnitt mit euch durchgehen, der in dieser Begegnung mit der samaritanischen Frau integriert ist, also Kapitel 4. Das ist ein etwas schwieriger Abschnitt, der aber nochmal unsere Blicke weitet. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte mit der Frau am Jakobsbrunnen alle so im großen Ganzen kennt. Es geht also in dieser Geschichte darum, dass Jesus eine samaritanische Frau, also eine Frau, die einem Mischvolk angehört zwischen Juden und Heiden, von den Juden verachtet war, dass er sie um Wasser bittet. Und dann entspinnt sich ein Gespräch, wo es um Wasser geht. Um Quellwasser auf der einen Seite, um Wasser des Lebens auf der anderen Seite. Und dann fragt Jesus die Frau nach ihrem Mann und sie sagt, sie hat also 4 davon gehabt oder 5. Wie war es jetzt? 5. Und Jesus, sie sagt, woher weißt du das? Du musst ein Prophet sein, wenn du sowas aus meinem Leben wissen kannst. Und dann fragt sie ihn, wo man anbeten soll. Das hatten wir in einer Bibelarbeit ja länger bedacht hier, auf dem Gerizim oder in Jerusalem. Dann antwortet Jesus. Und dann bricht das Gespräch zunächst einmal ab. Und später geht die Frau rum und erzählt allen, was Jesus ihr gesagt hat und lädt sie damit zum Glauben ein. Und jetzt wollen wir mit Vers 27 beginnen. In diesem Augenblick kamen seine Jünger und wunderten sich darüber, dass er mit einer Frau redete. Das war eben für jüdische Männer unüblich. ein jüdischer Mann dankte Gott dafür, dass er als Mann und eben nicht als Frau zur Welt gekommen war. Schrecklicher Gedanke. Doch fragte ihn keiner, was willst du von ihr oder wozu redest du mit ihr? Da ließ nun die Frau ihren Wasserkrug stehen, ging in die Stadt zurück und sagte zu den Leuten dort, kommt und seht einen Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Sollte dieser vielleicht der Messias sein? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und begaben sich zu ihm. Das heißt, diese Frau bringt Menschen in Bewegung zu Jesus hin. Sie ist noch nicht ganz zur Klarheit durchgebrochen, schon missioniert sie. Besser weniger Erkenntnis und mehr Leidenschaft als mehr Erkenntnis und weniger Leidenschaft. Inzwischen baten ihn seine Jünger, Rabbi, iss. Er antwortete ihnen aber, ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nichts wisst. Da sagten die Jünger zueinander, hat ihm etwa jemand zu essen gebracht? Also wieder dieses Missverständnis. Jesus erwiderte ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Sagt ihr nicht selbst, es werden noch 4 Monate, bis die Ernte kommt? Nun sage ich euch, lasst eure Augen ausschauen und seht die Felder an. Sie sind schon jetzt weiß zur Ernte. Nunmehr empfängt der erntende Lohn, und zwar dadurch, dass er Frucht sammelt zum ewigen Leben, damit beide sich gemeinsam freuen, der Sämann und der Erntende. Denn in diesem Fall trifft das Sprichwort zu, ein anderer ist, der da sät und ein anderer, der da erntet. Ich habe euch ausgesandt, um das zu ernten, wofür ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben die Arbeit geleistet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Kurz gesagt, dieser Abschnitt blickt wieder ganz weit in die Zukunft. Er knüpft an dem, was jetzt gerade geschieht da in Samarien, aber der Blick weitet sich ganz weit in die Zukunft, in die Zeit nach Ostern, in die Zeit der Mission. Zunächst spricht Jesus von dem, was ihn zutiefst ausfüllt. Ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nichts wisst. Mich füllt es total aus, das zu tun, was mir aufgetragen ist, sagt er. So wie das Essen den Magen füllt, so füllt mich mein Auftrag aus. Ich tue ihn nicht pflichtgemäß, ich tue ihn von Herzen, ich tue ihn mit ganzer Leidenschaft. Und er sättigt mich. Eine ganz tiefe Aussage. Und Jesus sagt etwas, das ihr nicht kennt. Warum? Weil seine Speise darin besteht, die Welt zu erlösen, nämlich sein Werk zu vollenden. Das geht natürlich auf Golgatha und auf Ostern. Und in dem Sinne sagt Jesus, das könnt ihr gar nicht kennen, denn ihr seid nicht die Erlöser der Welt. Aber in einem abgeleiteten Sinne können wir es doch kennen. Wir können ein Leben führen, das völlig begeistert ist für Jesus und sich am allermeisten freut, wenn jemand zu Jesus kommt.
Amen.
Ich erinnere mich an eine Zeit, da kam einer meiner Söhne zu spät abends nach Hause. Und ich guckte ihn vorwurfsvoll an und dann bist du spät, sagte ich. Und er sagte, Vati, ich musste doch noch mit jemand beten. Es war so, als wollte er sagen, das musst du doch verstehen. Das ist doch wohl wichtiger als diese Vorschrift da, um 10 zu Hause zu sein. Das heißt, diese Speise Jesu kann natürlich auch zu unserer Speise werden. Wir würden uns nie mit Jesus gleichsetzen, er ist einmalig, er bleibt es in alle Ewigkeit, aber doch sagen, es füllt uns aus, es befriedigt so sehr, Menschen zu helfen, das Wichtigste ihres Lebens zu ergreifen. Und jetzt geht der Gedanke weiter. Sagt ihr nicht selbst, es währt noch 4 Monate, bis die Ernte kommt? Das muss also irgendein Sprichwort sein, auf das Jesus hier anspielt. Und es hat vermutlich die Bedeutung, Wie heißt das denn? Wie heißt Ihr Sprichwort? Also positiv, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Und negativ, morgen, nur nicht heute, das war's. Morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Das heißt, ihr sagt doch selbst, dass man den Augenblick ergreifen muss. Seht doch, ihr müsst nicht auf die Ernte warten, sie ist schon da. Die Felder sind schon weiß. Ich frage mich, ob wir das auf unsere Situation beziehen dürfen. Und es gibt eine Menge Leute, die würden anders sagen. Die würden sagen, nein, die Felder sind nicht weiß zur Ernte, sondern das ist alles allenfalls im Keim. Die Leute wollen nicht. Da braucht noch viel, muss noch viel passieren. Hier ist harter Boden. Solche Sprüche gibt es oft. Und viele stellen fest, dass der missionarische Dienst schwieriger geworden ist. Ich stelle das auch fest. Ich hatte das große Glück, in den 80er Jahren Teil einer Erweckung zu sein, die an einer Hamburger Hauptkirche stattfand. Und es war, ich staune heute noch, wenn ich höre, was ich zum Teil gar nicht wusste, was alles in dieser Zeit passiert ist, an unterschiedlichen Begegnungen und wie Gott da gewirkt hat in dieser Zeit. Es war ein gigantischer Aufbruch, jeden Abend 1000 Leute, jeden Sonntagabend in der Kirche. Der letzte Grundkurs, den wir hatten, hat, glaube ich, 320 Leute. Wir erleben zurzeit keine solche Erweckung, deswegen muss ich das ganz ehrlich sagen. Ja. Und ich weiß, dass die 80er Jahre in mancher Hinsicht leichter waren. Die Weitergabe des Evangeliums war leichter, als sie heute ist. Unsere Zeit ist viel religiöser, aber viel antichristlicher. Diese Religion, die heute dominiert, ist eine sehr individuelle Religion. Ich mache mir eine religiöse Fahrkarte. Ich mache mir einen religiösen Speiseplan und die Leute bleiben, sie haben nicht eine Religion, wo Gott, der Herr, etwas zu sagen hat, sondern eine Religion des Wohlfühlens, eine Wellness-Religion in ganz, ganz vielen Bereichen. Trotzdem die Frage, wie sieht Gott das? Wollen die Leute nicht, wie wir gerne hätten, sind sie nicht wirklich offen oder liegt es daran, dass unser Blick nicht genügend geöffnet ist? Ich glaube, dass Jesus recht hat, dass die Felder weiß zur Ernte sind und dass es im Großen und Ganzen unser Unglaube ist, diese Ernte auch einzuholen. Das heißt ja nicht, dass sie alle sagen, wir wollen Christen werden, aber dass sie solche Fragen haben, die auf Antworten warten, die Jesus geben kann. Ich möchte das weitergeben als Frage, ob wir da vielleicht eine falsche Optik haben. Wir haben eine sehr pessimistische Brille auf und wir können gar nicht sehen, wie weiß die Ernte leuchtet und wir sind noch nicht bereit, immer sie einzuholen, wo immer sie sich zeigt, wo Menschen offen sind. Es gibt Menschen, die sind zurzeit noch nicht offen. Die sind in ihrem System, die sind selbstgewiss, sie sind stolz und sie sind sehr sicher, dass sie recht haben. Aber es gibt die Stellen, wo sich der Panzer öffnet, wo Verwundbarkeit kommt. Ein nicht verwundbarer Mensch kann nicht Christ werden, das geht nicht. Neulich hörte ich, dass jemand sagte, wie könnte ein Evangelium für die Starken aussehen? Und ich dachte, ich kenne den, ein guter Theologe, ein wirklich frommer Mann. Ich dachte, das gibt es nicht, es gibt kein Evangelium für die Starken. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit und ist ein Ärgernis. Für die Starken gibt es kein Evangelium. Es gibt ein Evangelium für die, die an ihre Grenzen gekommen sind. Die Starken sagen, so schlimm ist es mit mir noch nicht. Ihr kennt diese Geschichte, diesen Karlauer, kommt jemand in eine Buchhandlung, möchte ein Buch für meine Tante. Darf es etwas Religiöses sein? Fragt der Verkäufer, Antwort, nein, so schlimm ist es noch nicht. Also, Jesus sagt, wartet nicht, lasst euch weder durch Resignation noch durch Unglauben abhalten, blickt auf und entdeckt, dass die Felder weiß sind. Menschen warten auf das Evangelium, macht sie ausfindig, wendet euch ihnen zu, gebt ihnen die gute Botschaft. Und das ist sicher, dass der Pessimismus unseren Blick vernebelt. Der Pessimismus hängt sich an die Negativerfahrung, an die Frustration und sagt, es geht nicht, ich schaffe es nicht und so weiter. Und der letzte Gedanke, der hier gesagt wird, und dann sagt Jesus, jetzt empfängt der Schnitter Lohn, und zwar dadurch, dass er Frucht sammelt. Das Fruchtsammeln, das ist der Lohn, das ist seine Freude. Der geistliche Schnitter ist der, der die Menschen begleitet in das Reich Gottes hinein, der dabei ist und der sieht, wie sie ihr Leben Jesus öffnen. Und das ist der Lohn, das ist die Freude, mit der Gott diese Tätigkeit belohnt. Jesus meint nicht, es gibt die Frucht und es gibt noch zusätzlich einen Lohn, sondern der Lohn besteht darin, so etwas Schönes zu erleben, Menschen zu begleiten. Und der letzte Gedanke in diesem Abschnitt, einer steht auf den Schultern des anderen. Da heißt es, ein anderer ist, der da sät, ein anderer, der da erntet. Ich habe euch ausgesandt, um das zu ernten, wofür ihr nicht gearbeitet habt. Jesus war ein Loser in einer bestimmten Hinsicht. Am Ende seines Lebens stand er mit nichts da. Es war alles menschlich gesehen zerbrochen. Aber er hat eine Grundlage gelegt, wie kein anderer, auf der dann gearbeitet werden konnte. Jesus hat die Ernte, die er ausgesät hat, selber nur punktuell wahrgenommen. Selbst seine engsten Jünger waren zum Teil sehr ungläubig und unverständlich, aber die Saat, die er ausgesät hat, die ist reichlich aufgegangen. Und Jesus sagt, ihr tretet ein in die Fußstapfen anderer, besonders die ich gelegt habe, und auch sonst seid ihr immer Glieder in einer Kette. Manchmal, wenn wir unsere Grundkurse beendet haben, dann fragen wir uns, wer ist denn so zum Glauben durchgebrochen? Und wir freuen uns, dass es ein auffällig hoher Anteil von Menschen ist, die so einen Grundkurs am Wochenende besucht haben, die dann ihr Leben Jesus anvertrauen. Und ich denke immer wieder, wir bauen, wir stehen auf den Schultern anderer. Was ist da vorher alles gelaufen? Das ist eine Schwester, die hat für ihren Bruder, ich meine jetzt leiblichen Bruder, vielleicht 5 Jahre gebetet. Und dann gab es Christen, die diesem Bruder vielleicht etwas zu lesen gegeben haben. Und dann kommen sie zu uns und bei uns geschieht sozusagen der Abschluss des Prozesses. Nein, wir sind nur Glieder in einer Kette. Wir sind nur Teil des Ganzen. Wir brauchen das Zusammenspiel, das sagt Jesus hier. Wir sollen die ehren, die vor uns gearbeitet haben, vielleicht Wochen vor uns, aber auch Jahrzehnte vor uns. Ich habe mich manchmal gefragt, als wir diese große Erweckung der Anna-Petri-Kirche erlebt haben, woher kommt die? Ich habe gedacht, da muss doch im Hintergrund irgendwelche Leute geben, die haben dafür gebetet, die ich vielleicht nie in meinem Leben sehen werde. Die haben vielleicht gesagt, oh Gott, gib Anna-Petri-Kirche einen Aufbruch. Und als ich hinkam, habe ich keine Handvoll Christen dort angetroffen. Ich übertreibe nicht. Und wenn ich Handvoll sage, habe ich nach oben hin heftig aufgerundet. Und in diesen wenigen Jahren sind Tausende zum Glauben gekommen, wenn ich alles zusammennehme. Und ein Teil davon ist bei uns hängen geblieben, in Hauskreisen gesammelt. Das war doch nicht unser Verdienst. Ich habe gedacht, wo sind die Hintermänner dieses Segens? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben da Leute jahrelang gebetet. Schenkt doch an dieser Kirche einen Aufbruch. Wir sind immer, stehen immer auf den Schultern anderer. Wir können uns, wenn wir stolz sind, einbilden, wir wären die Protagonisten gewesen. Aber das ist immer eine Täuschung. Wir sind Glied in einer Kette und wir verdanken den anderen etwas und die bauen wieder auf dem auf, hoffentlich, was von uns getan wurde. Und manche Saat geht spät auf. Die erste Dorfgemeinde, in der ich war, in Franken, hat nacheinander eine ganze Reihe gläubiger Pfarrer gehabt, als ich da nicht mehr war. Und auch als ich da war, gab es schon, soweit ich weiß, da eine Vorgeschichte. Gott baut in einer großen Perspektive über die Jahrzehnte. Und wir sind Glieder einer Kette im missionarischen Dienst. Und alles gehört zusammen und die Ehre gehört nur.